Gemäß der paulinischen Tradition bringe ich Grüße von unserer Gemeinde. So hat es Paulus auch mal gemacht. Wenn er eine Gemeinde besucht hat, hat er gegrüßt von den Geschwistern. Und das ist eines der großen Vorrechte, die wir haben, uns als Kinder Gottes zu grüßen in dieser Welt. Und dass wir vertrauen dürfen, dass er der allmächtige Gott ist, der diese Welt trägt in seinem Wort, in seiner Hand, und dass wir uns ihm und unserem Leben ihm anvertrauen können. Ja, mich begleitet heute Ronja. Ronja ist für mich wie eine Tochter geworden in der vielen Zeit. Wir kennen uns, seitdem du geboren worden bist, damals im Krankenhaus. Und uns haben viele Wege, haben uns gemeinsam begleitet. Und deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist und ja, einfach da bist. Und das ist echt schön. Ja, ihr Lieben, wir hatten darüber gesprochen, dass wir uns heute einmal ein paar Gedanken über die Jahreslosung machen. Ich hatte das mit eurem Pastor so kurz abgestimmt. Und das Motiv habe ich einmal rausgesucht aus dem Verlag am Birnbach. Es gibt ja mittlerweile viele Motive zur Jahreslosung. Das ist glaube vom Karwohl Verlag, meine ich. Aber ich habe mich mal dieses Jahr für dieses Motiv entschieden, weil ich das sehr intensiv fand. Und ich möchte dazu ganz kurz die Bildauslegung vorlesen, die Künstlerin, was sie dabei gedacht hat, dieses Motiv zu nehmen. Und dann stellt sie die Frage, ist die rote Figur in der Grafik der Künstlerin Stefanie Barlinger dieser Vater? Rot vor Anstrengung, seinen Sohn zu retten? Rot vom Weinen und Schreien um Hilfe? Sind seine ausgebreiteten Arme wie eine Geste der Kapitulation? Immer wieder hat er versucht, die Hoffnung nicht aufzugeben. Jetzt kann er nicht mehr. Hängt fest, hängt in der Luft. Damit steht er für viele Geschöpfe, die den Boden unter den Füßen verloren haben und nach Rettung sehnen. Für die Unsicheren, die nicht wissen, wem sie noch vertrauen oder an wen sie noch glauben können. Für die vergeblich nach Orientieren Suchenden und auch für die, die sich ihres Glaubens gewiss sind und deren Glaube plötzlich durch eine Grenzerfahrung ins Wanken gerät. Jesus kommt genau zum rechten Zeitpunkt zu dem Vater und greift ein. Abruptes Ende einer aufregenden Geschichte. Das könnt ihr dann nochmal nachlesen. Auch diesmal wieder ein kleines Skript geschrieben für die Gedanken, die Kerngedanken der Predigt. Die könnt ihr dann nachher wieder gerne mitnehmen. Ja, Geschwister und Freunde, ich freue mich, dass ich bei euch sein kann wieder einmal und dass wir so Gemeinschaft haben als Christen der Stadt. Ich finde das ganz stark. Und dass wir miteinander für unsere Stadt da sind, miteinander diese frohe Botschaft weitergeben können. Und wir stehen ja im Kontrast zu den Gedanken dieser Welt. Wenn wir die Einleitung heute aufmerksam verfolgt haben, so sind wir herausgefordert als Kinder Gottes, nämlich gerade diese liebliche Sprache zu haben, gerade diese Sprache des angenehmen Gegenübers in der Zeit, in der wir jetzt leben, wo wir sehen, dass Sprache sehr brutal geworden ist. Sprache sehr rau geworden ist. Und da stehen wir im tiefen Kontrast dazu, nämlich mit einer lieblichen Sprache, aber mit Salzgewürz, so sagt es das Wort Gottes. Also meine diesjährige Predigt über die Jahreslosung möchte ich mit zwei Bibelversen beginnen. Und zwar, es geht um die irdischen Väter als Beispiel auch und als Abbild für den himmlischen Vater. Zunächst einen der ganz berühmten Verse, Psalm 103, Vers 13, in einem Psalm David, da ruft David aus, wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, so erbarmt der Herr über die, die ihn fürchten. David, diesmal als Vater anzuschauen, David, er hatte schmerzliche Erfahrungen hinter sich. Er kannte solche Grenzerfahrungen seines Lebens. Sein erster Sohn, nach dem Ehebruch mit Urias Frau, mit Bathseba, starb nach dem Wort des Herrn. Obwohl David 7 Tage im Tempel gebetet, gefastet, gerungen, geweint hat. Und trotzdem starb dieses Kind. Noch schlimmer, meine ich ganz persönlich, muss ihn der Tod seines Sohnes Absalom getroffen haben. Obwohl er im Aufruhr gegen ihn als König stand, war doch da das Vaterherz, was sich diesem Sohn zugeneigt hatte. Und er trägt Leid um diesen Sohn. Und dann schreibt er im 2. Samuel 19, da heißt es, da erbebt der König, wie die Botschaft an ihn herangebracht wurde, Absalom ist tödlich in diesem Krieg verletzt worden. Und er ging hinauf in das Obergemach des Tores und weinte. Und im Gehen rief er immer wieder, mein Sohn Absalom, wollte Gott, ich wäre für dich gestorben, o mein Sohn Absalom. Und hier können wir etwas spüren von dem, was ein Vaterherz ausmacht, wenn es in solche Grenzerfahrungen kommt, in der Familie, in seinem Umfeld. Und eine zweite Textpassage aus dem Neuen Testament möchte ich hinzufügen. In Lukas 11,11 heißt es, ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn er ihn um ein Ei bittet? Und es wird ergänzt, Matthäus 7,9, oder einen Stein gebe, wenn er ihn um Brot bittet? Wir erkennen hier, denke ich, auch die Wertschätzung, die Jesus den irdischen Vätern so teilwerden lässt. Auch der Vater in unserer Geschichte im Kontext der Jahreslosung hat alles versucht, seinem Sohn zu helfen. Und es ist eine markante, zugleich zutiefst erschütternde Begebenheit, die in drei Evangelien berichtet wird, in Matthäus, in Lukas und in Markus. Ein Satz hat mich besonders betroffen gemacht. Auch die Frage Jesu hin, wie lange ist es, dass es ihm widerfährt, sagt der Vater von Kind auf an. Also nicht nur eine kurze Ausnahmesituation, sondern eine wahrscheinlich sehr lange Geschichte in seiner Familie, dass es eine über Jahre hinweg eine Geschichte war, die diese Familie beeinträchtigt hat in ihrer Lebensführung, in dem, was ihr Leben ausgemacht hat. Wann geht es wieder los? Wann wird mein Sohn wieder ergriffen und wann wird es ihm wieder ganz schlecht gehen? Und zumal, wenn wir die Schrift verfolgen, sein einziger Sohn war, und das heißt ja in der damaligen Zeit ganz, ganz viel, sein einziger Sohn und dann so eingeschränkt in seiner Lebensführung. Aber Freunde, dann kommt dieser berühmte Hoffnungsschimmer in sein Leben. Jesus in der Gegend. Und er macht sich auf, Jesus zu begegnen. Seltsamerweise konnten seine Jünger ihm nicht helfen. Obwohl wir in einer anderen Geschichte lesen, dass die Jünger zu Jesus zurückkommen und total begeistert sind. Und sagen, und so lesen wir es Lukas 9,1, da rief Jesus Jünger zusammen, gab ihnen Macht und Kraft, alle Dämonen auszutreiben, die Kranken zu heilen. Und sie kommen begeistert zurück und sagen, sogar die Dämonen waren uns untertan. Aber anscheinend waren sie in der Lebenssituation, die uns hier geschildert wird, konnten sie nicht helfen. Und daran erkennen wir, dass Glaube und Vollmacht immer direkt von Jesus kommen, in der Kraft seines Heiligen Geistes. Wir agieren nie in eigener Kraft, auch wenn wir noch so tolle Typen vielleicht sein mögen. Männer und Frauen, die im Glauben stehen, und es ist trotzdem nie unsere eigene Kraft, sondern es ist die Kraft des lebendigen Gottes, der durch uns hindurch wirken darf. Und das war für die Jünger damals auch ganz wichtig, diese Erfahrung zu machen. Und in unserer Geschichte der Jahreslosung zeigt diese beiden Menschen erstmal Vater und Sohn in dieser Ausnahmesituation. In den verschiedenen Evangelien lesen wir einmal von Krankheit und einmal von Besessenheit. Mit Krankheit, da können wir uns noch ganz gut zurechtfinden. Aber es wird ganz schwierig, wenn wir von Besessenheit sprechen. Hier sind wir im sogenannten christlichen Abendland etwas geprägt aus der früheren Zeit. Da sind wir etwas sensibilisiert worden. Ich mache mal zwei Schlagworte aus dem Mittelalter. Da lesen wir nämlich einmal von der Inquisition und der Hexenverbrennung. Da hat man so irgendwie in Erinnerung, ja, das war dieses finstere Mittelalter und da ist so ganz, ganz viele schlimme Dinge passiert. Wer in anderen Kulturkreisen einmal zu Hause war oder da mal hineingeschnuppert hat, kennt auch die andere Geschichte, hauptsächlich in den Naturreligionen. Habe ich erlebt in Afrika oder auch in Brasilien, wo Naturreligionen sehr stark auch in einer Vermischung mit christlichem Glauben sind, wo Voodoo-Zauber und christlicher Glaube irgendwie vermischt sind und wo Menschen im Geisterglauben feststecken und ganz, ganz viel Angst haben. Nicht Angst vor bösen Geistern, Angst vor Dingen und sie viele Opfer bringen und viele Riten haben, damit man irgendwie die bösen Geister beschäftigen könnte und irgendwie gute Geister heranlockt. Freunde, sei es nun Krankheit oder Besessenheit, der Vater war jeweils am Ende seiner Kräfte, so sehe ich diesen Text. Und dann kommt noch die Ansprache von Jesus, wie er hört, Jesus, wenn du kannst. An anderen Bibelstellen lesen wir, wenn jemand so zu Jesus kam, dass Jesus eine Hand ausstreckte und Heilung gebracht hat. Jesus ein Wort sprach und dem Menschen war geholfen. Hier hören wir eine ganz andere Botschaft plötzlich. Jesus, wenn du kannst, der Vater hört nur, alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Wow. Was hättest du an dieser Situation, in diesem Moment gedacht? Wärst du aufgestanden, wärst du weggegangen? Herr Jesus, hast mein Problem gar nicht begriffen? Ich dachte, du wirst mir helfen in dieser Situation und es gibt ihm so ein Wort mit allen Dingen möglich, den der da glaubt und dann bricht es praktisch aus ihm heraus. Ein Schreien ringt sich seiner Kehle. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. So schreibt es jedenfalls im Evangelium des Markus, Kapitel 9, Vers 24. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Freunde, es sind die Ausnahmesituationen unseres Lebens. Pastor Christian Schreiber, der Gründer des Missionskinderheims in Eckernförde, dem heutigen Heilpädagogium, der hat einmal einen Satz geprägt, der hat mich sehr stark beschäftigt und sehr stark auch persönlich geprägt. Wo unsere Möglichkeiten aufhören, da beginnt Gottes Möglichkeit. Freunde, das ist die große Hoffnung für unser Leben. Da, wo unsere Möglichkeiten aufhören, wo wir am Ende sind, da beginnen Gottes Möglichkeiten. Unser Ende ist Gottes Anfang. Und dann geht es plötzlich im Leben mit Gott weiter. Und das ist so stark, dass wir diese Botschaft haben. Jawohl, wo ich am Ende bin mit meiner Kraft, mit meiner Erkenntnis, mit all den Dingen, was mein Leben ausmacht, da beginnt Gottes. Und das Tolle ist, dass er dann mit dir weiter Geschichte machen möchte. Freunde, er klammert dich ja nicht mehr aus, dann sagt, nimm dich beiseite und sagt, ja, alles klar, also stell dich mal da an die Seite, ich werde das jetzt erledigen, sondern er macht mit dir Geschichte weiter. Und das ist das Spannende am Christentum, dass wir das glauben dürfen, dass er mit dir, mit uns Geschichte macht. Wo unsere Möglichkeiten aufhören, wo meine Möglichkeit aufhört, da beginnt Gottes Möglichkeiten. Amen. Freunde, so ja, die Jünger hatten viele dieser Erlebnisse. Ähnliche Situationen. Vielleicht nur eine Geschichte, die wir meistens alle kennen, eine gut begonnene Überfahrt auf den See Genezareth endet im Desaster. Ein Sturm kommt auf und dann hören wir plötzlich den angsterfüllten Ruf, dass sie sagen, mit so einem kleinen vorwurfsvollen Untertan, Meister, fragst du nicht, dass wir jetzt umkommen? Kleiner Vorwurf denn, hast du nicht auf uns so richtig aufgepasst? Kannst du jetzt nicht mal irgendwas tun? Meister, merkst du nicht, dass wir umkommen? Und sie erleben, wie Jesus den Sturm stillt und ja von dem Kleinglauben einer Jünger spricht, die ja so viel mit ihm schon erlebt haben. Glaube kontra Unglaube. Wie kriegen wir es auseinander, diese beiden Begriffe aus der Jahreslosung? Vielleicht ist es einfacher zu verstehen, wenn wir erstmal die beiden Begriffe nebeneinander betrachten. Vielleicht mal sogar voneinander trennen erst einmal. Nämlich Glaube an die Person Jesus Christus. Glaube, was die Jünger dort gesagt haben, sie haben sich an den richtigen Adressaten gewandt, in diesem Moment, wo sie in diesem Sturm steckten. Sie haben eben nicht irgendwie weitergerudert oder das Segel wieder runtergenommen, weil der Sturm zu stark war. sondern wo ihre Möglichkeit am Ende war, erkannte plötzlich, ja, da ist einer, der hat eine Möglichkeit, der kann anfangen und der Sturm wird gestillt. Und ich möchte Glaube einmal heute Morgen aus der Definition Hebräer 11, 6 vorstellen. Da ist, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist, dass er gibt, und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen werden. Also, wenn wir Glauben an diesen gewaltigen Gott haben, dann ist der Wart erstmal, Gott, du bist da und du hast alle Möglichkeiten. Wir haben es in einem dieser Chore gesungen. Über Himmel und Erde hat er Gewalt. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er gibt. Und das wird ganz deutlich in der Stillung des Sturmes damals mit den Jüngern. Geht es uns nicht manchmal auch so in einer Bewältigung einer Lebenssituation? Wir haben gerade gesungen, wir glauben an Gott, den Vater, an Jesus Christus und seinen Heiligen Geist. Und das bekennen wir auch im apostolischen Glaubensbekenntnis immer wieder einmal neu. Aber dann in konkreten Lebenssituationen verlässt uns plötzlich der Mut. Und der Glaube an die Bewältigung der Lebenssituation schwindet. Martin Luther, er lebte von 1483 bis 1546, wird die Aussage zugeschrieben, wenn der Glaube die Haustür rausgeht, kommt der Aberglaube durchs Fenster. Und ich habe noch eine Stelle oder einen Text gefunden, nämlich dem Lübecker Lyriker Immanuel Geibel, der lebt im 19. Jahrhundert, wird folgender Text zugeschrieben. Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaubensfenster, wenn Götter ihr verjagt, kommen die Gespenster. Immanuel Geibel, ein Lübecker, und in Burgtor oben, da in der Nähe steht ja auch sein Denkmal in Lübeck. Also, Glaube, dem die Tür versagt. Wenn wir Glaube auf der Seite legen, dann kommt der Aberglaube. Wir können nicht neutral irgendwo in dieser Welt stehen. Das funktioniert einfach nicht. Und in dieser bekannten Geschichte von den Spuren im Sand erahnen wir auch so ein bisschen etwas davon, was dort geschieht. Da ist diese Frau, die ihr Leben Gott anvertraut hat. Und so in ihrer Lebensphilosophie irgendwann geht sie am Strand entlang und sieht dann diese beiden Fußspuren. Die eine ist die meines Gottes und die andere ist die Fußspur meiner eigenen Füße. Und sie schaut zurück und sieht dann plötzlich ab und zu nur eine Fußspur. Und erkennt dann in dem Moment da, wo ich die schwierigsten Lebenssituationen hatte, wo ich Ausnahmesituationen in meinem Leben hatte, sehe ich nur eine Fußspur. Und sie sagt, ich habe dir doch mein Leben damals anvertraut, Herr Jesus. Aber jetzt, wo ich die Spuren sehe, warum hast du mich alleine gelassen dort, wo es mir am schlechtesten, wo ich in Ausnahmesituationen meines Lebens stand? Und dann kommt diese wunderbare Botschaft, da wo du nur noch eine Spur im Sand siehst, da habe ich dich getragen. Freunde, das ist der Gott, an den wir glauben. Er nimmt uns auf die Schulter, nimmt uns auf den Arm. Er trägt uns durch solche Situationen durch. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, schreit der Vater. Und ich denke zu diesem Schrei, der lautbar und hörbar ist, kommt noch eine höhere Dimension, nämlich der lautlose Schrei seines Herzens. Dass er von ganzem Herzen, auch sein Herz ist dabei, indem er schreit, ich glaube, hilf mein Unglauben. Ein Wort aus dem Alten Testament, das uns so ein bisschen das verdeutlichen soll. Der Prophet Jesaja sagt im Auftrag Gottes zum Volk Israel, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sie weit weg von mir. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sie weit weg zu mir. Nachzulesen Jesaja 29, 13. Das, was wir sagen, Freunde, und das, was unser Herz spürt und fühlt, müssen wir in einen Einklang bringen. Manchmal bin ich erschüttert oder wie soll ich sagen, es läuft mir manchmal richtig kalt den Rücken runter, wenn ich einen Chor singe und dann so manchmal in mein Leben hinein reflektiere. Alles gebe ich dir. Ich will dir mit all meinen Dingen meines Lebens gehören. Ich will dir dienen mit all dem, was mein Leben ausmacht. Wow. Also manchmal, dann denke ich, lieber Vater im Himmel, da schenkt mir viel, viel Gnade zu, dass das umsetzbar wird in mein Leben hinein, dass es nicht so ist, wie das alte Volk Israel damals in einer Lebenssituation, das prophetische Wort hören muss. Mit den Lippen bist du da, jawohl, aber dein Herz ist so weit weg von mir. Freunde, lasst uns aufmachen und unser Herz nachziehen zu dem, was unsere Lippen sagen. Also, im Neuen Testament lesen wir einen wunderbaren Vers dazu aus Hebräer 10. Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. In der Fülle des Glaubens besprengt unserem Herzen los vom bösen Gewissen. Gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns fest an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der es verheißen hat. Glaube und Unglaube. Zu diesen beiden Worten möchte ich gern zwei Begriffe noch einmal gegenüberstellen, nämlich Vertrauen und Zweifel. Wir vertrauen jemanden, wenn wir ihn gut kennen. Je mehr positive Erfahrungen mit jemandem machen, desto mehr wächst unser Vertrauen. Und Freunde, so muss es dem ersten Menschen ja gegangen sein. Wie er mit Gott im Kontakt beim Garten Eden wandelte, so wie es heißt, Gott am Abend kam und den Menschen dort ja spazieren gehen und sie im regen Austausch waren miteinander. Ich denke, dieses Urvertrauen scheint der heutigen Zeit etwas verloren gegangen zu sein. Ist uns abhanden gekommen. Der im Humanismus so stark gebete Gedanke um guten Kern im Menschen, den hat bereits der Apostel Paulus vor 2000 Jahren widersprochen. Denn er bezieht sich auf ein Wort des lebendigen Gottes aus dem Alten Testament nach der Sintflut, wo es heißt in 1. Mose 8, ich will hinfort die Erde nicht mehr verfluchen, spricht Gott, um des Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des Menschenherzen ist böse von Jugend auf. Ein hartes Wort, wie Gott den Menschen charakterisiert. Und ich denke, auch in unserem Volk, wenn wir hineinschauen, was zur Zeit so alles zu sehen, zu hören ist, je gottloser unser Volk wird, Freunde, je mehr verschwindet Vertrauen. Vertrauen in die Politik, Vertrauen in die Wirtschaft, Vertrauen in das Gegenüber und manchmal sogar Vertrauen in die christliche Gemeinde. Vielleicht hören wir deswegen so viel von vertrauensbildenden Maßnahmen. Fast jedes Mal, wenn wir irgendwo Nachrichten hören, irgendwann kommt fast immer dieses Wort vor. Ja, wir müssen vertrauensbildende Maßnahmen entwickeln. Und dabei sieht es in der Realität so ganz anders aus, Freunde. Zukunftsangst, Coronavirus, ganz aktuell, Klimawandel, 20.000 in Hamburg gestern. Handelskonflikte, Flüchtlingsströme, 70 Millionen Flüchtlinge zurzeit auf der Welt. Kriegsgefahr, da werden Panzer irgendwie plötzlich nach Libyen gekarrt von der Türkei aus und. Unvorstellbar, wenn wir in diese Welt hineinschauen. Ja, wo sollen wir noch Vertrauen entwickeln in diese Welt, in die Zeit, in der wir leben? Vertrauen schwindet, Freunde, und wer die letzte Zeit Nachrichten verfolgt hat, im Zusammenhang des 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau, formuliert unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, das Böse tritt wieder auf, nur in einem anderen Gewand. Und in Yad Vashem, in der israelischen Gedenkstätte, warnt er vor den bösen Geistern im neuen Gewand. Unser Präsident, der sehr klar solche Dinge einmal angesprochen hat, und ich bin dafür sehr dankbar. Freunde, aber auch unsere Aufgabe, da einzutreten in diese Richtung. Denn Gemeinde Jesu ist ja gar das Kontrastprogramm für diese Welt. Gemeinde Jesu ist da, wo wir Vertrauen entwickeln können, wo wir Vertrauen haben zueinander, wo wir uns verlassen können aufeinander und wo diese liebliche Sprache immer mehr wieder Fuß fassen soll und wir uns nicht die Sprache dieser Welt angewöhnen und die Dinge, die in dieser Welt passieren, in dieser Richtung. Warum lässt Gott etwas zu? Kommt seltsamerweise von vielen Menschen, die von Gott losgelöst sind, die mit Gott gar nichts mehr am Hut haben, die sagen dann plötzlich, ja, warum lässt Gott denn so etwas zu? Und schauen wir in diese Welt, können wir wirklich berechtigte Zweifel bekommen von der Machbarkeit aller Dinge. Eine Lektion, die China zurzeit lernen muss. Denn dort war der Gedanke, machbar sind alle Dinge. Wir haben alles im Griff, egal was es ist, ob es Wirtschaft, ob es Menschen oder irgendwelche anderen Dinge sind, wir haben es im Griff. Und nun erleben sie plötzlich, dass so ein Virus die Machbarkeit aller Dinge absolut in Zweifel stellt. Der Auftrag, die Erde bauen und zu bewahren, ist gründlich daneben gegangen. Das können wir in unserer Welt jetzt sehen. Freunde, kehren wir noch einmal zurück zu den Begriffen Vertrauen und Zweifel. Ich denke, hier sind wir als Christen besonders gefordert. Der Teufel hat ja nur ein Ziel, Freunde, nämlich die Allmacht und die Fürsorge Gottes in Frage zu stellen. Wir beginnen beim ersten Menschen. Sollte Gott gesagt haben. Sollte er es wirklich so meinen? Sollte Gott wirklich in Allmacht sein? Sollte Gott wirklich derjenige sein, der in Fürsorge für dein Leben eintritt? Und Freunde, diesen Gedanken sollten wir mit aller Macht widerstehen. Und da schreibt uns die Bibel einmal im Jakobusbrief, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wie funktioniert das? Epheser 6 vielleicht, wo es heißt, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen, den Helm des Heils, das Schild des Glaubens, das Schwert des Geistes zu haben. Ja, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, aber eben nicht in eigener Kraft, Geschwister und Freunde. Ohne diese Waffenrüstung Gottes sind wir total verloren. So schreibt dieser Luther einmal in seiner alten, wunderbaren Evangeliumslieder. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streitet für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Fragst du, wer es ist? Es ist der Herr Jesus Christ. Das Feld muss er behalten, Freunde. Das ist, was Luther damals schon in einem Lied geschrieben hat. Und Freunde, das ist doch die Erkenntnis unseres Lebens. Mit meiner Macht, ob ich noch so ein toller Typ bin oder nicht, ist nichts getan, sondern wo meine Möglichkeit aufhört, da beginnt Gottes Möglichkeit. Aber mit dir zusammen, das ist doch das Tolle, wenn wir an Jesus Christus glauben. Trotzdem, das möchte ich nicht verschweigen, kommen auch in unserem Leben Zweifel. Da ist nach einem langen Gebet die Erfüllung der Bitte nicht eingetreten. Ich habe selbst solche leidvollen Erfahrungen gehabt, wenn ich von Ronja, meiner ja quasi Tochter, spreche. So ist eine Zeit, wo meine verstorbene Frau 7 Fehlgeburten hatten. Und Freunde, obwohl damals die gesamte Ekklesia, man kannte mich ja, ich war ja nicht nur Gemeindeleiter Lübeck, sondern war ja auch im Deutschlandvorstand, man kannte uns ja als Familie, Helga und Klaus-Peter Schott. Und so hat man gebetet, von München bis nach Lübeck haben Menschen für uns gebetet damals, dass wir ein Baby bekommen und wir haben keins bekommen. Können da Zweifel anfangen? Ganz bestimmt. Da ist eine Lebenssituation so ganz anders gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Obwohl ich doch mein Leben Gott anvertraut habe. Freunde, deswegen ist es so wichtig, trotzdem die Verheißung Gottes darauf zu beharren und ihm zu vertrauen. Denn dieser dreieinige Gott steht zu seinem Geschöpf. Ganz garantiert und vor allem, wenn wir seine Kinder sind. Gott hat manchmal eben einen anderen Gedanken, einen anderen Weg für mein Leben, wie er es für richtig hält. Und ich mich dann irgendwann durchringen kann und sagen, jawohl, das ist der Weg, den Gott mit mir gehen will. Ich weiß, ich war im Predigtdienst, das Wochenende, unser 7. Baby, was geboren werden sollte, war schon so weit, dass man sagte, ja, diesmal kommen wir durch. Diesmal schaffen wir es. Diesmal wird dieses Kind geboren. Und ich komme von meinem Bettdienst zurück und meine Frau liegt im Krankenhaus und hat das Baby verloren. Freunde, da war ich in einer Lebenssituation, so wie der Mann. Glaube hilft meinem Unglauben, das habe ich gar nicht geschafft mehr in diesem Moment, sondern ich bin innerlich irgendwie zusammengebrochen und ich habe gesagt, lieber Gott, dein Kind will ich bleiben, das ist ganz klar, aber kein Handschlag mehr für dich. Das war so die erste Reaktion meines Lebens damals. Und dann brauchen wir Freunde, dann müssen wir Menschen an unserer Seite, die uns begleiten in diesem Lebensweg. Wir Vertrauen haben zu Brüdern und Schwestern, die dann einfach da sind und für uns da sind. Ich weiß noch, dass eben Edwin und Karin Pikos damals an meiner Seite standen in dieser Nacht und wir haben eine halbe Nacht zusammengesessen und haben gebetet, haben geweint und alle diese Dinge dann versucht irgendwie in den Griff zu bekommen. Und dann kam die Ansprache meiner verstorbenen Helga, dass ich sagte, weißt du Klaus, wie ich dort im Bett lag und das Baby war verloren, da hatte ich das Gefühl, Jesus steht an meinem Bett und tröstet mich. Und mit diesem Trost begann sie mich zu trösten in der Lebenssituation. Es wäre genau umgekehrt eigentlich gewesen. Aber so war es, wie Gott es auch manchmal macht in seinem Leben. Und ich weiß, meine erste Predigt nach dieser leidvollen Erfahrung war die Geschichte von Paulus und Silas im Gefängnis. Und da heißt es in der Bibel, um Mitternacht aber. Sie waren im Gefängnis, sie hatten das Wort Gottes verkündigt, sie hatten Gutes getan, trotzdem wurden sie verhauen, im Stock gesteckt, ins Gefängnis geworfen. Und dann brauchten sie einfach eine Zeit, um das zu verarbeiten für sich ganz persönlich. Freunde, wir brauchen manchmal eine Zeit, um die Lebenssituation zu verarbeiten. Aber irgendwann müssen wir an den Punkt kommen, wo es heißt, um Mitternacht, aber. Dann kommt dieses göttliche Aber in unser Leben, Freunde. Und so war meine erste Predigt, um Mitternacht, aber, wo ich mich wieder aufgemacht habe, diesem Gott zu vertrauen und sagen, ich bin dein Kind, ich will dir weiter dienen. Und seine Gnade hat mich seitdem getragen bis auf den heutigen Tag. Um Mitternacht, aber. Also, widerstehen wir dem Gedanken des Feindes, der versucht, uns das Vertrauen an Gott wegzunehmen. Der versucht uns unser Leben einzuengen. Noch treffender finde ich eine interessante Stelle im Neuen Testament, wo Jesus im berühmten Missionsbefehl Matthäus am letzten, kennt man ja ganz gut, wo Jesus die 11 Jünger zusammenruft und dann heißt es, als die 11 Jünger hinauf nach Galiläa auf den Berg gingen, wo Jesus sie beschieden hatte, und als sie sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Wow, habe ich fast immer so ein bisschen überlesen. Aber da steht hier, es hat der 11 Jünger kommen, die so viel mit Jesus erlebt haben, die Auferstehung erlebt haben, die den wieder auferstandenen Herrn begegnet sind. Berühmte Geschichte mit Thomas. Und nun sind sie dort, wo Jesus in den Missionsbefehl mitgibt und dann heißt es, etliche aber zweifelten. Und dann gibt Jesus ihnen diesen Missionsbefehl. Und Freunde, ich bin überzeugt, auch in unserem Leben als Kinder Gottes Zweifel können auftreten. Sollte Gott gesagt haben. Und da setzen wir etwas Wunderbares dagegen. Und dann möchte ich gerne das zweite Bild an der Wand haben. Das ist ein Wechselrahmen. Ne? Da sieht er mich jetzt. Aber ich könnte jetzt auch jemand anders dafür einsetzen. Ne? Jürgen. Das könntest du jetzt genauso sein, in diesem Bild. Ja? Oder Jeder kann sich jetzt überlegen, dass er vielleicht in diesem Rahmen steckt. Nämlich Gott hat einen wunderbaren Rahmen, diesen Missionsbefehl gegeben. Und dann fand ich es so spannend, dass Gott uns nicht alleine das schickt und diese Welt sagt, seht mal zu, wie ihr zurechtkommt, sondern er stellt uns in einen Schutzraum hinein, einen wunderbaren Rahmen, den er uns gegeben hat. Nämlich die obere Leiste dieses Bilderrahmens, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel. Alles klar, Chef. Ist logisch, ne? Die ist gegeben, alle Gewalt im Himmel, ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Und auf Erden, wow. Können wir das mal so versuchen zu verinnerlichen? Das Erste ist so ganz einfach, ne? Ja, alle Gewalt im Himmel ist doch ganz klar, aber und auf Erden. So, das sind die ersten beiden Rahmen. Und dann kommt dieser Missionsbefehl, geht in alle Welt, und dann sagt er, ich bin bei euch alle Tage, linke Kante, bis an der Weltende. Also, wir sind eingerahmt von dem lebendigen Gott in diesen Schutzraum, den er uns gestellt hat. Und diesen Schutzraum kann und darf ich mein Leben gestalten, Freunde, weil er bei uns ist. Bis an das Ende der Welt heißt natürlich auch, bis an Ende meiner Tage. Ich lebe im Altersstrafraum, wie so schön heißt, so ab 70 sagt man, man lebt so im Altersstrafraum schon. Also, wollen wir sehen, wie lange Gott mir Leben schenkt, und an morgens in meiner Morgenandacht, so ab und denk ich mal, ja, Vater, wie viel Zeit wirst du mir noch schenken auf dieser Welt? Oder ich bete manchmal wieder einen Tag näher an der Ewigkeit. Wir haben in einem Gebet gehört, ich freue mich, wenn Jesus wiederkommt. Wieder einen Tag näher an der Ewigkeit oder an dem, wann Jesus wiederkommt. Freunde, haben wir da schon mal drüber nachgedacht? Wieder einen Tag näher an der Ewigkeit in deinem ganz persönlichen Leben? Das heißt, wir sind bereit für diesen Moment, für diesen Augenblick. Aber wir stehen in diesem Schutzraum, den Jesus uns geschaffen hat. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Freunde, so umgeben von der Fürsorge Gottes, da werden die Zweifel besiegt. Auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen länger dauert. Ich schließe mit einem kurzen Bericht von der blinden amerikanischen Liederdichterin Fanny Crosby. Auch dazu habe ich eine kleine Folie vorbereitet. Sie lebt von 1820 bis 1915. Und sie hat über 8000 Lieder geschrieben. Ja, unvorstellbar. Fanny Crosby, diese blinde amerikanische Liederdichterin, über 8000 Lieder. Und solche ganz bekannten Lieder wie Sicher in Jesu Armen, Belebt dein Werk, o Herr, Seliges Wissen, Jesus ist mein. Und solche Lieder haben ja auch in unseren Liederbüchern in der Übersetzung dann Eingang gefunden. In ihrer Biografie, wenn man sie liest, so wird sie als eine fröhliches, den Herrn alles liebendes Gotteskind beschrieben. Und dann schreibt sie selbst in einem dieser Artikel von dunklen Stunden in ihrem Leben. Eine der dunklen Stunden, wo sie anfing zu zweifeln, was ist das mit Gott, mit meinem Leben und was du mit mir vorhast. Und in dieser dunkelten Stunde entsteht in ihr ein Lied, fasst meine Hand, ich bin so schwach. Und sie schreibt dann dazu, eben das ist dieses Lied, was entstanden ist in dieser dunkelten Stunde, wo ich eben nicht mehr selbst was tun konnte, sondern einfach fasst meine Hand, ich bin so schwach. Und viele ihrer Lieder entstanden einfach aus den Alltagssituationen ihres Lebens. Du warst einmal in einem Gefängnisbesuch, wo sie das Wort Gottes verkündigte mit Freunden in einem Einsatz dort. Da hörte sie, wie eine Gefangene betet, Herr Gott, geh nicht vorbei. Und dann nahm sie auf diesen gequälten Ruf dieses Gefangenen und da schrieb sie dann dieses Lied, geh nicht vorbei, o Heiland, hör des Herzensschrei, der du anderen Gnade weisest, geh nicht vorbei. Heiland, Heiland, hör des Herzensschrei, da du anderen Gnade weisest, gehe nicht vorbei. Und da sind wir wieder praktisch mit an die Gaslosung angedockt. Jawohl, geh nicht vorbei, o Heiland, hör des Herzensschrei. Nicht nur meine Lippe rufe ich dir zu, Herr, hilf mir. Hilf meinem Unglauben, lass mich glauben, sondern da war das Herz dabei. Aus dem akustischen Schrei, wie der Schrei auch des Herzens, gehe nicht vorbei, o Heiland. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich vertraue, hilf meinem Zweifel, würde ich gerne hinzufügen zu den Gedanken der Jahreslosung 2020. Amen. Und so wollen wir dir unser Leben wieder neu anvertrauen. Herr, auch wenn wir in Ausnahmesituationen unseres Lebens kommen, danke, dass du dann da bist an unserer Seite, dass wir dir vertrauen können, dass du alle Gewalt hast, auch auf dieser Welt, und dass du bei uns bist, jeden Augenblick unseres Lebens, da wo ich geboren wurde. Ja, bevor ich geboren wurde, hast du schon aufgepasst im Mutterleib auf mich, und du wirst da sein, wenn ich einmal von dieser Welt abtreten werde. Und ich darf bei dir sein, Herr, für alle Zeiten der Ewigkeit. Welch großes Geschenk deiner Liebe. Und so danken wir dir, Herr, dass wir erneut Mut fassen dürfen, dass wir ausrufen, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ich vertraue dir, hilf meinem Zweifel. Und ich will widerstehen dem Feind, der mir Gedanken ins Herz gibt, die dich nicht meinen, sondern ich will die Waffenrüstung Gottes anziehen und dem Schwert des Geistes, dem Schild des Glaubens widerstehen. Segne meine teuren Geschwister mit diesem Wort. Amen.